Special Talk. Heute das Thema, was du nach dem Tod auf keinen Fall verpassen solltest. Herzlich willkommen zum Go Special Talk. Mein Name ist Carsten Böhm, ich bin Pfarrer in der evangelischen Andreasgemeinde Niederhöchstadt bei Frankfurt, leite Go Special und begrüße euch zu diesem Talk. Dieser Go Special Talk ist für alle, die irgendwann mal sterben müssen und schon jetzt wissen wollen, welche Abenteuer danach wohl auf sie warten. Kommt denn nach dem Tod tatsächlich noch etwas? Reitet man vielleicht mit Manitou durch die ewigen Jagdgründe? Wartet man auf die Wiedergeburt? Macht man einen Ausflug zur Insel der Seligen oder kommt man in den Himmel? Oder ist doch einfach nur Schluss, Punkt, finito? Wie sieht das Jenseits aus und hat es Auswirkungen auf das Diesseits? Was darf man auf keinen Fall nach dem Tod verpassen? Damit setzt sich der Theologe und Kabarettist, mein Kollege Fabian Vogt, heute auseinander. Es wird scharfsinnig, hintergründig und humorvoll. Ich freue mich auf dieses Gespräch.
Machen wir doch mal ein kleines Gedankenexperiment. Stellen wir uns mal vor, es wäre so, wir dürften wählen. Einfach mal so als Versuch. Und dann gucken wir uns mal an, was gibt's denn eigentlich so für Ideen? Zum Beispiel gibt es eine Jenseitsvorstellung, die finde ich toll. Dort sagt man, wenn die Seele den Körper verlässt, wir sagen immer so schön sozusagen, der Körper gibt den Geist auf. Vielleicht ist es ja genau andersrum. Vielleicht gibt ja der Geist den Körper auf. Könnte ja auch sein. Wenn die Seele den Körper verlässt, dann macht sie sich auf eine lange, weite Reise, einen großen Track. Der dauert wirklich sehr lange, dauert diese Reise. Und abends, wenn die Seele müde ist, was macht sie? Sie macht sich ein Lagerfeuer an, damit sie es abends gemütlich hat. Und wir noch Lebenden, wir sehen diese Lagerfeuer, das sind nämlich am Himmel die Sterne, es sind gar keine Sterne, es sind die Lagerfeuer der Seelen auf dem Weg ins Jenseits. Das glauben die Cheyenne in Nordamerika. Wenn die Seele den Körper aufgibt, der Geist den Körper aufgibt, dann wird ihr klar, sie kommt in ein neues Reich, ein Jenseits, wo man möglicherweise aus allen Völkern der Welt zusammenkommt. Jetzt die Frage, welche Sprache spricht man da eigentlich? Schon Paulus sagt, es gibt die Sprache der Engel, die ist nicht Englisch. Also sehr spannend. Es gibt jetzt ein Volk der Welt, das ist überzeugt, das allererste, was die Seele nach dem Tod macht, einen Sprachkurs. Gibt's eine Göttin, die heißt Repao, und dann sitzt du in einem, es heißt aber ein sehr angenehmer Unterrichtsraum, und lernst erstmal himmlisch. Und wenn du die Prüfung bestanden hast, dann darfst du über die Grenze ins Jenseits reisen. Das glauben die Sequoia in Südamerika. Wenn die Seele in den Himmel kommt, dann gibt's als erstes, ihr Lieben, ein riesiges Fest. Und wisst ihr, was passiert? Jedem einzelnen Menschen wird eine Krone aufgesetzt. Und zwar als Zeichen, wow, du hast es geschafft. Du hast dieses Gastsein auf Erden wunderbar überlebt. Und jetzt, nee, überlebt kann man nicht sagen, überstanden. Du hast es wunderbar überstanden. Und jetzt kriegst du eine Krone. Und zwar die Krone des Lebens wird dir auf den Kopf gesetzt, um dich zu feiern, wenn du im Jenseits ankommst. Das übrigens, glauben alle Christen weltweit, haben es nur vergessen. Da steht so in der Bibel drin, dass es die Krone des Lebens geben wird. Machen wir uns mal ein bisschen auf einen Ausflug, was das bedeutet, was nach dem Tod passieren könnte. Da muss man natürlich sagen, die Frage ist, finde ich, relevant. Wir haben es am Anfang schon gehört. Die Sterbewahrscheinlichkeit liegt ja immer noch bei rund 100%. Wenn man mal von Jesus und Elvis absieht. Ihr wisst, Elvis lebt. Also das ist, und dann kann man mal fragen, was passiert nach dem Tod? 2/3 aller Deutschen sagen, ich glaube, nach dem Tod kommt noch was. Wenn man die Leute fragt, was glaubt ihr denn, was da kommt? Dann haben von diesen 2/3 hat quasi niemand eine wirkliche Antwort oder eine echte Vorstellung. Und das ist ganz schade. Und ich behaupte, es lohnt sich, das zu machen. Deswegen habe ich mich extra auf die Suche gemacht und habe gesagt, ich will mal herausfinden, was glaubt denn die Welt so, was dann passieren könnte? Was ist am meisten inspirierend und was am verlockendsten? Und ich sag's mal ganz, ganz platt, es ist total toll. Ich freue mich da richtig drauf. Also bevor ich das Buch geschrieben habe, hatte ich schon eine Menge Unsicherheit. Inzwischen sage ich, das ist wie ein riesiger Freizeitpark, Heavenland. Eine Welt voller Themenparks, Abenteuer, Herausforderungen, Schönheiten und Nervenkitzel. Und ich kann nur sagen, wenn es alles so stimmt, was die Leute sich ausgedacht haben, dann wollt ihr das nicht verpassen, ist wirklich so. Natürlich ist mein Zugang frech. Ich habe schon gesagt, ich versuche einfach mal mir heute vorzustellen, wir dürften wählen. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja so. Und das Interessante ist, schon in der Bibel gibt es ganz viele unterschiedliche Jenseitsvorstellungen. Die passen auch gar nicht so leicht zusammen. Das heißt, schon wenn ich mal sage, als Theologe, als christlicher Theologe, ich nehme die Bibel ganz ernst, merke ich, es gibt Dutzende Bilder nebeneinander. Übrigens das mit der Krone des Lebens hättet ihr wahrscheinlich auch nicht vorgestellt, oder? Es gibt in vielen christlichen Kulturen, ist das ein Riesenbild, kommt in jedem Gottesdienst vor. In Europa hat man das mit der Krone des Lebens einfach vergessen. Aber im Neuen Testament heißt es, sei getreu bis in den Tod, dann will ich dir die Krone des Lebens geben. Eine von ganz vielen biblischen Versionen, über die man sich mal Gedanken machen kann. Bevor wir noch ein bisschen einsteigen, ist für mich eine Frage wichtig, nämlich warum lohnt es sich, sich mit dem Tod zu beschäftigen? Wie wir eben schon den schönen Satz gehört, man verliert ja nicht einen Tag, wenn man sich mit dem Tod beschäftigt. Wobei ich immer noch sagen muss, man kann auch depressiv werden, wenn man es falsch macht. Also das könnte schon auch Qualitätseinbußen haben. Aber die Bibel hat einen wunderbaren Satz, der lautet, Mensch, bedenke, dass du sterben musst, damit du klug wirst. Und Klugheit hat im Alten Testament nichts zu tun mit IQ, sondern mit Lebensklugheit. Das heißt, schon vor 3000 Jahren haben Leute gesagt, wer sich mit dem Tod beschäftigt, der kann besser leben. Der kann anders leben, möglicherweise auch viel gelassener und entspannter. Und warum ist das so? Ich will mal versuchen, ein paar kurze Anmerkungen dazu zu sagen. Es gibt zum Beispiel viele Wissenschaftler, die sagen, alle Ängste, die Menschen haben, egal welche, alle Ängste sind nur Ableitungen von der Angst, eines Tages sterben zu müssen. Weniger Leben zu haben, weniger Lebensqualität, Leben zu verlieren, Lebensfülle, Lebenserwartungen. Das heißt aber, ein Mensch, der die Angst vor dem Tod überwinden kann, der kann auch ganz anders mit den Ängsten in seinem Leben umgehen. Und schon das ist eine unfassbar kostbare Qualität. Wer die Angst vor dem Tod überwinden kann, geht mit den Ängsten in seinem Leben anders um. Ich finde das verheißungsvoll. Wer glauben kann, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, der lebt natürlich viel gelassener. Vor allem, weil er eben auch nicht ständig das Gefühl hat, ich muss aus meinem Leben alles rausquetschen. Viele Leute fragen sich zurzeit ständig, verpasse ich was? Das ist ja, deswegen habe ich ja diesen etwas mutigen Titel genommen, 100 Dinge, die du nach dem Tod nicht verpassen solltest, weil im Moment der Buchmarkt überschwemmt wird mit lauter Dingen, 100 Dinge, die du im Leben nicht verpassen darfst. 100 Reisen, die du gemacht haben musst, 100 Bücher, die du gelesen hast, 100 Auslaufstellen für Rottweiler, die du kennengelernt hast. Wenn ich so eine Liste sehe, 100 Bücher, die du gelesen haben musst, dann frage ich mich immer, und wenn ich 2 nicht gelesen habe, war da mein Leben nicht lebenswert? Das ist im Moment so ein Lebensgefühl, was sich breit macht. Ich muss alles ins Leben reinpacken, weil danach ja möglicherweise nichts mehr kommt. Aber wenn das einfach Quatsch wäre, wenn ich möglicherweise ganz viel Druck aus meinem Leben rausnehme und ich sage, ich muss nicht in dieser Zeit auf Erden alles, was ein Mensch machen kann, auch gemacht haben. Ich finde das inspirierend und anregend. Und wer sich vor Augen hält, ich habe schon gesagt, Paul Gerhardt hat mal schön formuliert, ich bin ein Gast auf Erden, der wird auch nochmal anders, glaube ich, sein Leben als ein Geschenk verstehen. Wenn ich jeden Morgen aufwache, in den Spiegel gucke und sage, wow, schon wieder ein neuer Tag, der mir geschenkt wird, wie schön ist das denn? Ich glaube, dass so jemand anders lebt, als wenn er denkt, ich bin nur durch Zufall hier. Ich weiß nicht, warum ich hergekommen bin und ich weiß nicht, warum ich da bin und ich weiß nicht, wozu ich hin soll. Also unsere Jenseitsvorstellungen prägen unsere Diesseitsvorstellungen. Und das halte ich für einen großen Schlüssel in der Auseinandersetzung. Unsere Jenseitsvorstellungen haben Einfluss auf unsere Diesseitsvorstellungen. Das heißt, wer sich mit dem Tod intensiv beschäftigt, auch mit dem Sterben und dem Jenseits, wird merken, dass das seine Welt hier verändert. Ich will euch mal ein Beispiel geben. Es gibt einen wunderbaren eingeborenen Stamm auf der Insel Vanuatu. Und dort ist es so, die Einwohner glauben, dass die Seele, also wenn sie den Körper verlässt, erstmal an einem wunderschönen Südseestrand auftaucht. Schon das gefällt mir. Palmen, weißer Strand, blaues Meer und dann an diesem Strand ein großer Felsen und auf diesem Felsen sitzt die Totenwächterin. Jetzt macht die Totenwächterin Folgendes. Wenn du da als Seele vor dem Stein stehst, dann malt die Totenwächterin vor dich in den Sand ein großes Labyrinth, so ein wunderbares Muster, ein Labyrinth. Und dann die ist nicht so ganz nett, diese Totenwächterin, nimmt sie ihre Hand und wischt mit einem Wisch, schwupp, die Hälfte des Labyrinths wieder weg. Und jetzt ist dein Job, du hast es ja kurz gesehen, es wieder zu vervollständigen. Wenn du das schaffst, dann darfst du ins Jenseits. Wenn nicht, blöd. Was passiert? Auf dieser Insel malen alle Menschen ihr Leben lang Labyrinthe. Das ist eine Volkskunst geworden. Auf allem, auf der Kleidung, auf den Werkzeugen, überall sind diese großartigen labyrinthischen Muster drauf. Und du kannst sagen, okay, ich kann der Hängematte hängen und den ganzen Tag Kai Piranha schlumpfen da. Oder aber ich nutze meine Zeit und bereite mich vor auf das, was kommt. Das heißt, die leben völlig anders, weil sie eine bestimmte Jenseitsvorstellung haben. Das ist natürlich jetzt sehr bildhaft und sehr anschaulich. Ich glaube aber, dass das was darüber aussagt, was es bedeutet, sich Zeit zu nehmen, sich sozusagen auf das Jenseits einzustellen. Nun lautet aber die natürlich spannende Frage, welche von den vielen Kulturen, die ich auch mir alle so mal angeguckt habe, welche hat denn Recht? Das ist eine typische europäische Frage. Also es gibt 100 Bilder, aber ich will wissen, welche stimmt. Wenn ihr mir das sagt, dann bin ich auch zufrieden. Vorsicht, ich habe schon gesagt, wir haben schon ganz viele christliche Vorstellungen, die auch alle nicht unbedingt zusammenpassen. Schon das ist eine Herausforderung. Und erstaunlich fand ich vor allem, festzustellen, wie viele Parallelen es zwischen den Kulturen gibt. Selbst zwischen Kulturen, die schon vor Jahrhunderten Jenseitsvorstellungen entwickelt haben, aber noch keinen Kontakt hatten. Du findest Bilder, die hast du in Asien genauso wie in Nordamerika oder Südamerika. Und es ist ganz klar, diese Kulturen sind einander nie begegnet. Nur ein paar Beispiele machen. Rund um die Welt gibt es die Vorstellung, dass die Seele nach dem Tod erstmal an einen großen Fluss kommt. Und diesen Fluss muss sie überqueren. Das ist eine Art magischer Grenze und die kann man nur mit Hilfe eines Fährmanns überqueren. Viele kennen das, wie den, wenn man über den Styx fährt, muss man dem Fährmann einen Obolus geben. Da kommt das Wort her, ein Obolus, damit er einen rüberbringt. Deswegen haben wir in griechischen Gräbern, haben die Leute immer eine Münze in der Hand oder im Mund. Damit man weiß, die können den Fährmann bezahlen. Interessanterweise gibt es dieses Bild aber auch in Südamerika und in Asien. Jetzt würde man sagen, vielleicht ethnologisch, ja klar, die Leute konnten früher nicht schwimmen, ein Fluss war das Symbol für die unüberwindbare Hürde, aber da bin ich nicht ganz so sicher. Und dann gibt es natürlich immer Leute, die sagen, ah ja, aber das mit dem Fluss, das kennen wir Christen nicht. Ihr Lieben, kennt ihr den Satz, da ist einer über den Jordan gegangen? Natürlich kennen wir das. Aber es steht nicht in der Bibel drin, aber es hat sich im Volksmund auch dieses Bild mit dem Fluss entwickelt. Rund um die Welt gibt es die Vorstellung, dass es nicht egal ist, wie Menschen leben. Und dass es so etwas wie eine Trennung zwischen dem Himmel und der Hölle gibt. Ich habe selbst neu gelernt, ich dachte immer, die Wiedergeburtsreligionen Hinduismus und Buddhismus brauchen das nicht. Aber stimmt nicht. Im Buddhismus und Hinduismus gibt es sehr ausgeprägte Himmel- und Höllenvorstellungen. Denn die Seele muss ja irgendwo ihre Zeit verbringen, wenn sie auf die nächste Inkarnation wartet. Und auch bei denen gilt immer, so wie du lebst, das hat möglicherweise Einfluss auf die Art, wie du dann da im Jenseits dich verhältst. Rund um die Welt gibt es allerdings auch eine für mich sehr verblüffende Erkenntnis, das nämlich die sogenannten Höllenvorstellungen. Das Wort Hölle kommt von der germanischen Hölle Hel. Und die Hölle Hel ist nicht heiß, sondern kalt. Die Germanen hatten eine Eishölle. Schon mal spannend. Also wenn ihr immer denkt, es muss mit Feuer zu tun haben, unser Höllenwort kommt von Eiseskälte. Wer schon mal in Frankfurt in Shorts unterwegs war, weiß, was ich meine. Also, das ursprüngliche Höllenbild meint was ganz anderes, als was in 2000 Jahren Christentumsgeschichte oder noch längeren anderen Religionen passiert ist. Die Idee dahinter ist nämlich die, dass wenn es stimmt, dass der Mensch sein Leben irgendwie nochmal rechtfertigen muss, dann ist es nicht so, dass eine Gottheit es nötig hätte zu sagen, du hast dich mies verhalten, deswegen trete ich nochmal nach. Das ist erst im Laufe der Jahrhunderte entstanden, weil wir Menschen so gerne Gerechtigkeit hätten. Aber gemeint ist in den Höllenvorstellungen der ganzen Kulturen eigentlich was anderes. Nämlich, wenn Menschen das irdische Ende erleben, dann wird es so etwas geben wie noch einmal ein Revue passieren lassen. Und da wird meine Seele dastehen und sagen, Mensch, ich habe eine Menge falsch gemacht. Ich habe eine Menge Chancen verpasst. Ich habe eine Menge Leute verletzt. Und das, diese Selbsterkenntnis, wird unglaublich wehtun. Und deswegen ist das Fegefeuer, das kommt wirklich von dem Wort fegen. Die Seele wird reingefegt, daher kommt das Wort. Und Purgatorium, das ursprüngliche Wort heißt auch reinigen. Purgare heißt reinigen. Das heißt, es geht um einen Reinigungsakt. Alles, was im Leben falsch gelaufen ist, will ich nochmal loswerden. Das wird mir auch wehtun, aber ich möchte gerne, wenn ich sozusagen das Jenseits betrete, dann soll meine Seele rein sein. Die Vorstellung steckt ursprünglich dahinter. Und leider ist dann im Lauf der Jahrhunderte in allen Religionen die Hölle immer schrecklicher geworden und immer mehr zu einem Bestrafungsort und nicht zu einem Reinigungsort. In fast allen Religionen war es ursprünglich der Ort der Reinigung, des sozusagen nochmal ganz gesund Werdens. Und rund um die Welt finden wir die Erkenntnis, dass wir Menschen uns Ewigkeit, sagen wir mal ehrlich, gar nicht vorstellen können. Wir versuchen immer in Kategorien von Raum und Zeit Ewigkeit zu verstehen. Und alle Völker der Welt sagen, das ist Quatsch. Wenn es ein Jenseits gibt und eine Ewigkeit, dann ist es anders als das, was wir uns vorstellen können. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin kein Physiker, aber ich kann mir ja nicht mal das Weltall als ewig vorstellen und endlos. Mein Duopartner, der ist studierter Physiker, der sagt immer, das Dolle ist, irgendwo hört das Weltall auf. Ich sage immer naiv, und was ist dann dahinter? Da sagt er, nix. Ich sage, das geht nicht. Also wenn irgendwas ist, muss doch was dahinter sein. Also wir Menschen können uns ja nicht mal räumlich unser Weltall vorstellen. Deswegen können wir uns sagen, die Kulturen der Welt auch die Ewigkeit nicht vorstellen. Wobei die Ewigkeit kann lang sein, vor allem am Schluss. Und deswegen sagen alle Kulturen der Welt, interessanterweise übereinstimmt, es wird eines Tages sowas wie eine Apokalypse kommen. Und Apokalypse heißt nicht Weltuntergang, sondern Weltaufgang. Da wird etwas Neues kommen und in dieser neuen Welt wird es weder Raum noch Zeit geben. Und deswegen können wir uns auch so schwer vorstellen, was da im Jenseits genau passiert. Martin Luther hat mal den wunderbaren Satz gesagt, so wenig wie die Kinder im Mutterleib von ihrem Anfang wissen, so wenig wissen wir vom ewigen Leben. Ich glaube, Luther hat recht. Jenseitsvorstellungen sind Bilder, weil wir mit unseren irdischen Sinnen und unserem Verstand das Jenseits überhaupt nicht fassen können. Und jetzt kommt die eigentlich entscheidende Frage, die uns europäisch aufgeklärte Menschen immer interessiert. Sind diese Bilder dann falsch? Und meine Antwort ist, nein, das sind sie nicht. Ich glaube im Gegenteil, sie sind viel wahrer, als eine faktische Wahrheit sein könnte. Jesus hat auch immer Gleichnisse erzählt, um das Wesen Gottes deutlich zu machen, weil er wusste, den himmlischen Gott kann man mit menschlichen Möglichkeiten gar nicht verstehen. Aber man kann versuchen, ihn mit Bildern zu ummalen. Ganz kurzes Beispiel. Das berühmte Gleichnis vom verlorenen Sohn, von dem Jungen, der seinen Vater quasi juristisch für tot erklären lässt, sich das Erbe auszahlen lässt, verschwindet, Schiffbruch erleidet, zurückkommt und erlebt, dass er trotzdem von seinem Vater als geliebtes Kind wieder aufgenommen wird. Ist diese Geschichte wahr? Nein, Jesus hat sie sich ausgedacht. Das ist eine fiktive Geschichte. Und trotzdem behaupte ich, hat diese Geschichte in 2000 Jahren Kirchengeschichte den Menschen mehr über das Wesen Gottes gesagt, als alle Versuche von Definitionen. Das heißt, dieses Gleichnis hat eine unfassbare Wahrheit, die größer ist als alles Faktenwissen. Und ich behaupte mal, so ähnlich ist es mit dem Jenseits auch. Die sind der Versuch, Gleichnisse zu finden, und darin steckt eine Wahrheit, die uns etwas vor Augen führt, das wir eigentlich nicht verstehen können. Wenn ich mal versuche, diese 100 Dinge, die ich da so recherchiert habe, zusammenzufassen, dann kann man sagen, es gibt einen unfassbar tröstenden Gedanken und der lautet, Sterben, das ist wie ein Nachhausekommen, zurückkommen zur Quelle des Lebens, dahin, wo ich entsprungen bin. Und alles, was ich mir an Träumen, Idealen und so auf Erden nur erträumen konnte, wird dort vollendet sein. Vielleicht spricht die Bibel deshalb, wenn es um den Himmel geht, auch gerne von Abrahams Schoß. Quasi zurückkehren in den Schoß dort, wo ich hergekommen bin. Im Himmel sind wir mit dem Ursprung allen Seins verbunden. Und allein das wird etwas Wunderschönes sein. Und erstaunlicherweise, wie gesagt, finden wir das in fast allen Religionen so. Ich möchte an der Schlusskurve noch kurz doch nochmal auf ein paar biblische Ideen eingehen, weil ich glaube, sie helfen uns, das nochmal zusammenzufassen. Jesus erzählt im Neuen Testament ein eindrückliches Gleichnis, und das ist so ein bisschen was, wie gesagt, das Resümee der christlichen Perspektive. Jesus sagt, stellt euch Folgendes vor, ein reicher Mann geht auf Reisen, ruft seine Diener vorher zu sich, um ihnen sein Vermögen anzuvertrauen. Der eine kriegt 5 Talente, das ist damals eine Maß- und Münzeinheit gewesen, der zweite 2 und der dritte 1 Talent, je nachdem, was das für Menschen waren und welche Fähigkeiten sie hatten. Der Chef ist weg, Das Ganze nimmt seinen Lauf. Und als der reiche Mann zurückkehrt, ruft er seinen Untergebenen zu sich und bittet sie um einen Rechenschaftsbericht. Der Diener mit den 5 Talenten sagt, hey, du hast mir was anvertraut, ich habe damit gearbeitet und siehe da, ich habe aus den 5 10 gemacht. Toll, sagt der Chef, du hast es verstanden, du wirst noch größere Aufgaben bekommen. Der mit den 2 Talenten hat es ebenfalls verdoppelt, wird genauso gelobt. Nur der Dritte, der druckst so ein bisschen rum und sagt, ah, weißt du, ich war ein bisschen unsicher, ich wollte kein Risiko eingehen, ich habe mein Talent vergraben, hier hast es zurück. Und der reiche Mann tobt und sagt, was? Du hast nichts. Du hast nichts vom Geheimnis des Lebens verstanden. Du warst nur faul und feige. Wie schade. Tatsächlich, dass wir das Wort Talent heute für Begabung benutzen, stammt aus diesem Gleichnis. Deswegen benutzen wir das heute so. Das ist eigentlich eine Münzeinheit gewesen. Aber man hat gemerkt, in der Geschichte geht es darum, uns werden, der Himmel vertraut uns etwas an. Das Leben, besondere Fähigkeiten. Im Originaltext heißt es, der Himmel gibt den Menschen von seinem Vermögen. Wir haben etwas von der Kraft des Himmels, das ist das Bild, wie Jesus es sieht, von der Kraft des Himmels in uns und sind eingeladen, daraus das Beste zu machen. Und es ist nicht so, dass jeder das Gleiche kriegt. Jeder kriegt andere Talente oder eine andere Maß von Talenten mit. Und dann geht es darum zu zeigen, kann ich mit dem, was ich an Talenten habe, in der Welt etwas bewegen? Und Jesus sagt, wer das erkennt, dass sein Leben eine Gabe ist, mit der er was in der Welt bewegen kann, der taugt für das Himmelreich. Das heißt, im Grunde ist das ein Gleichnis, eine nette Geschichte, die eigentlich das jüngste Gericht beschreibt. Menschen werden Rechenschaft ablegen und dann wird geschaut, was hast denn du aus dem Leben gemacht, das dir anvertraut wurde? Wobei Jesus an anderer Stelle auch den netten Satz sagt, wer an mich glaubt, der kommt gar nicht ins Gericht. Warum sagt er das? Weil Jesus überzeugt ist, ein Mensch, der verstanden hat, worum es bei der Liebe Gottes geht, der wird ohnehin versuchen, aus seinen Talenten das Beste zu machen. Der braucht auch keine Angst zu haben, dass es sowas wie einen Rechenschaftsbericht gibt. Wer die Liebe zur Grundlage seines Lebens macht, der hat Jesus verstanden. Wer seine Talente entfalten möchte, der hat Jesus verstanden. Das geht so weit, dass Jesus den ziemlich dreisten Satz sagt, nicht jeder, der mich Herr nennt, wird in den Himmel kommen, sondern die, die den Willen meines Vaters tun. Es geht nicht um ein äußeres Bekenntnis, sondern um die Frage, hast du das mit der Liebe und den Talenten verstanden? Jesus sagt sogar in einer Vision, eines Tages werden alle Menschen der Welt vor mir stehen, egal ob sie Christen sind oder eine andere Religion haben oder Atheisten, was weiß ich. Und dann werde ich ihnen sagen, wer Hungrigen zu essen und Durstigen zu trinken gegeben hat, wer Kranke besucht hat, Fremde aufgenommen hat, der hat verstanden, worum es Gott geht. Wer Menschen etwas Gutes tut, der tut auch mir etwas Gutes. Daher kommt dieser Satz, den viele von euch vielleicht auch kennen. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Jesus sagt sogar, es wird Leute geben, die wissen gar nicht, dass sie christlich handeln, wenn sie liebevoll handeln. Aber darauf kommt es gar nicht an, wobei ich immer noch behaupte, wenn Christen zusammen handeln, entsteht nochmal eine ganz neue, wunderbare Erfahrung. Deswegen liebe ich auch Gemeinde so sehr. Aber für Jesus ist erstmal, dass er sagt, Leute müssen es gar nicht unbedingt merken. Aber in dem Moment, wo sie liebevoll ihre Talente entfalten, haben sie verstanden, worum es im Leben geht. Und dann werden sie auch erkennen, dass Gott selbst die Quelle dieser Liebe ist, die sie sozusagen antreibt. Und weil dem so ist, vermute ich mal, dass Gott es wohl auch im Himmel nicht lassen kann, den Menschen immer noch unendlich und leidenschaftlich zu lieben. Am Polarkreis, da sagen die Leute, wenn die Seele sich auf den Weg in den Himmel macht, dann tanzt die. Und sie tanzt so sehr, dass sie anfängt zu leuchten. Und wer von euch schon mal ein Polarlicht gesehen hat, ein Nordlicht, der weiß, was das für ein wunderschönes Bild ist. Wenn diese farbigen Schlieren gen Horizont tanzen. Und am Polarkreis glaubt man, wenn die Seelen den Weg nicht finden, dann kommen die ganzen Verwandten und Freunde, die kommen, die schon im Himmel sind, die kommen entgegengetanzt. Und dann tanzt man gemeinsam auf dem Nordlicht ins Jenseits. Das ist überhaupt kein christliches Bild, aber ich wette, das würde Jesus richtig gut gefallen.
Vielen Dank, lieber Fabian, für deine klugen Gedanken zu diesem Thema. Ich möchte noch mit 2, 3 Fragen nachhaken. Hast du eine Vorstellung, wie deine Beerdigung aussehen sollte? Wünsche für deine Beerdigung?
Also ich hätte gerne richtig viel Musik. Trauerfeiern, wie sie in New Orleans bei den Gospelgemeinden gefeiert werden, da gibt es traurige Musik, um Raum für die Trauer zu haben. Mhm. Und dann gibt es, irgendwann schlägt diese Musik um und dann wird es eine Party- und Freudenmusik, weil man sich gleichzeitig freut, dass der Mensch oder seine Seele jetzt im Himmel angekommen ist. Mhm. Und diese Mischung, die habe ich ein paar Mal in schwarzen Gemeinden erlebt, ist unglaublich faszinierend. Gemeinsam trauern, da ist was zu Ende gegangen, da ist auch jemand nicht mehr da, den man geliebt hat, und gleichzeitig sich freuen. Und wenn dieses Gefühl zusammenkommt, dann glaube ich, wird es toll.
Stichwort Himmel, Paradies, Heimkommen. Was antworte ich meiner depressiven Freundin, die einen Suizid als erstrebenswerte Sehnsucht sieht? Sie könnte sich ja auf das in Anführungsstrichen Heimkommen freuen.
Also, ganz vorsichtig, eine Depression ist eine Krankheit und da helfen erstmal nicht irgendwelche Argumente und Bilder und Visionen. Ich bin auch kein Arzt, würde mir das nie anmaßen. Ich habe immer, auch wenn ich in der Seelsorge es erlebt habe, Leute sofort an Fachleute verwiesen. Das ist ganz wichtig. Also dazu gibt es keine Antwort. Aber Depression heißt ja genau das, dass ich keine Zukunft mehr sehe. Insofern ist sozusagen eine Auseinandersetzung mit dem Jenseits quasi der weiteste Schritt. Aber ich glaube, da sind sich auch alle Kulturen einig. Das Spannende ist, gelingt es, gerne zu leben, weil ich weiß, oder gerade noch lieber zu leben, weil ich weiß, dass da kommt noch was. Mhm. Und das wird nie irgendwo oder soll nicht gegeneinander ausgespielt werden. Das würde ich so jemand auch immer sagen. Nein, Suizid ist nicht die richtige Antwort auf deine Fragen, die du hier hast.
Und jetzt zur letzten Frage. Kommen alle in den Himmel? Auch die Versager, die Gescheiterten, die Sünder, die Loser?
Also die Loser waren immer erstmal die, die Jesus am meisten am Herzen waren. Also die ganzen Seligpreisungen erzählen davon, die mit dem Leben nicht so klarkommen, das sind die, die den Vortritt haben. Also die Loser sind nicht das Problem. Das, was uns ein Problem bereitet, sind die, wo wir sagen, die haben sich so hundsmiserabel benommen auf Erden. Wieso sollen die ein Recht haben, in den Himmel zu kommen? Ich sage dazu zwei kleine Dinge. Wie gesagt, ich maße mir nie an zu sagen, was Gott mit denen macht. Alles, was ich von Gott verstanden habe, hat mit einem Gott des Liebens und des Vergebens zu tun. Und wenn in der Bibel von Gottes Gerechtigkeit die Rede ist, dann ist es nie eine ausgleichende Gerechtigkeit, sondern immer eine versöhnende Gerechtigkeit. Mhm. Und dann gibt es ganz viele Kulturen, die auch so Bilder haben, die sie sagen, irgendwann werden die alle mal vor ihrem Schöpfer, der Quelle des Lebens, stehen. Und dann wird es auch Leute geben, die sagen, ich habe miserabel gelebt, um ehrlich zu sein, ich will auch jetzt mit der Quelle des Lebens nichts zu tun haben. Aber es wird nicht eine Entscheidung sein, die von Gott ausgeht, sondern von den Menschen ausgeht. Und da gibt es wirklich ganz viele, finde ich, auch sehr anregende Bilder.
Vielen, vielen Dank, lieber Fabian, für deine Zeit heute und dass du uns ein wenig den Horizont aufgeschlossen hast. Zum nächsten Go Special Talk ist ein interessanter Gast da zu einem wichtigen Thema. Der halbe Mann Florian Sitzmann. Halber Mann, weil er bei einem Verkehrsunfall seine beiden Beine verloren hat. Ein Schicksalsschlag, den er selbst aber als zweite Chance erlebt hat. Seitdem steht er ohne Beine voll im Leben, ist ein ganzer Mann, geht seinen ungewöhnlichen Lebensweg und begeistert durch seine positive Art viele Menschen neu für das Leben und fühlt sich bei all dem nicht behindert, sondern eher behindert durch die Mitmenschen. Ein interessanter Go Special Talk mit einem tollen Gast zu einem wichtigen Thema. Behinder mich nicht mit Florian Sitzmann. Im Mai bei allen Podcast-Anbietern. Bis dahin, passt auf euch auf. Herzlichst, euer Carsten.